SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Beim Verlassen des Zimmers war ihm der Gedanke durch den Kopf gegangen, dass er Charlotte vielleicht noch einmal versichern müsse, er werde nach dem Wochenende wiederkommen und bis zu ihrer Entlassung aus der Klinik bei ihr bleiben. Aber schon im nächsten Moment hat er sich entschieden, nichts zu sagen. Was auch immer er sagen mochte, würde mit großer Sicherheit eine neue Salve von Anschuldigungen provozieren, die derart verletzend wären, dass sie unüberwindliche Hindernisse für einen zukünftigen Umgang mit Charlotte darstellten und ihm vor allem die Rückkehr an ihr Krankenbett unmöglich machten. Während ihn Mike Mansours Wachmann nach Bridgehampton zurückfuhr, fragte sich Schmidt wieder und wieder, war schon so viel Schaden angerichtet, dass er sich nicht mehr überwinden konnte, zu Charlotte zurückzukehren? Die Antwort war jedes Mal die gleiche. Es bleibe ihm gar nichts anderes übrig. Der Schlag, den Charlotte erlitten hatte, war so grausam, dass er mit aller Kraft versuchen musste, ihr zu helfen. Er durfte nichts tun, was ihren Schmerz verschlimmern würde. Diesen üblen Ausbruch musste er, ganz so wie früher all die zahllosen Wutanfälle, das Kennzeichen ihrer rebellischen Jugendjahre, einfach nicht beachten. Verzeihen. Sicherlich, aber es gab einen großen Unterschied. Damals war Mary noch da gewesen und sie konnten das Trommelfeuer wüster Anschuldigungen und Forderungen zu zweit durchsortieren, zusammen lachen und Mitgefühl miteinander haben. Sie waren eine Familie gewesen. Jetzt war er ganz allein. Charlotte hatte sich für eine andere Familie entschieden, eine, die ihm, womöglich mit Ausnahme Myrons, feindlich gesinnt war. Niemandem konnte er Charlottes Tirade schildern, niemanden um Rat fragen, bei niemandem Trost und Bestätigung suchen. Alice hatte er schon von der Fehlgeburt und der Hysterektomie berichtet. Gil Blackman würde es von ihm erfahren, sobald sie sich treffen konnten, und Mike Mansour nach seiner Rückkehr aus Paris. Aber Charlottes Wutausbruch, ihr Misstrauen gegen seine Motive durften niemals zur Sprache kommen. Er schämte sich ihrer. Er wollte nicht, dass sie das Bild trübten, das andere von Charlotte hatten. Es war wichtig, dass Charlotte und die Rikers auf die eine oder andere Weise erfuhren, dass er trotz ihres Verhaltens wiederkommen werde. Einen Anruf bei ihr, John oder Renata, schloss er aus, aber zum Glück hatte er Myrons Handynummer. Er rief ihn vom Auto aus an, in der Absicht, ihm eine Nachricht zu hinterlassen, die so detailliert war, dass ein Gespräch überflüssig wurde. Aber nein, Myron nahm den Anruf nach dem ersten Klingeln an. Bestimmt das einzige Mitglied des New York Psychoanalytic Institute, das so unverzüglich ans Telefon ging. »Schau, Myron«, sagte er, »ich wollte gerade mit Charlotte zu Mittag essen, da rief Renate an. Ich ging aus dem Zimmer, damit die beiden in Ruhe telefonieren konnten. Vor dem Anruf hatten Charlotte und ich es gut miteinander. Als sie den Hörer auflegte, war sie völlig verändert. Ich kann nur vermuten, dass es an dem Gespräch lag. Dann sagte Charlotte außerordentlich hässliche Dinge zu mir. Ich erzähle dir das nur, um den Zusammenhang zu schildern, nicht um mich über Renata zu beschweren. Mein Anruf hat folgenden Grund. Vor ihrem Ausbruch war Charlotte einverstanden, dass ich am Montag wieder nach Hudson komme und bleibe, bis sie entlassen wird. Ich sagte, ich würde sie zu ihrem Haus bringen und Yolanda helfen, sie dort wieder einzugewöhnen. Das ist natürlich nicht nötig, wenn einer von euch da ist. Ich plane auch, eine Nachtschwester einzustellen, die sich in den ersten Nächten um sie kümmert. Dich möchte ich darum bitten, Charlotte irgendwie zu versichern, dass ich mich an diese Verabredung halte und die Absicht habe, am Montag bei ihr aufzutauchen und genau das zu tun, was ich gesagt habe. Auch Myron hatte nicht umsonst jahrelang als Analytiker gearbeitet. Er antwortete nicht gleich, sondern dachte eine Weile nach. Das Schweigen dauerte. Und endlich sagte er, ich verstehe. In Charlottes Situation sind solche Gefühle und Ausbrüche von Feindseligkeit wohl zu erwarten. Ich werde deine Nachricht übermitteln. Was mich angeht, so bin ich dankbar dafür. Das war erledigt. Wenn nicht Myron oder ein anderer Riker versuchten, ihn davon abzuhalten, würde er nach Hudson fahren. Er hatte sich zur Regel gemacht, immer von Dienstag bis Donnerstag im New Yorker Büro der Stiftung zu sein. Es gab eigentlich kein anderes wirksames Verfahren, die Arbeit zu erledigen, und dieses Arrangement hatte einen großen Vorteil, den er seit seiner Pensionierung nicht mehr genossen hatte, die ungeteilte Aufmerksamkeit einer erstklassigen Sekretärin. Da man im New Yorker Büro annahm, er sei wie geplant in Paris, erwartete man ihn nicht. Trotzdem folgte er der lang geübten Gewohnheit eines Anwalts, Kontakt mit seiner Sekretärin zu halten, rief Shirley an, erklärte ihr Charlottes Zustand und sagte, er werde tagsüber im Krankenhaus sein, wo man Mobiltelefone nicht benutzen könne, er werde aber seine Nachrichten lesen und zurückrufen, wenn sich etwas Dringendes ergebe. Sie sagte mit so offenkundiger Ernsthaftigkeit, es tue ihr sehr leid, dass sich seine Stimmung für einen Augenblick besserte. Mary und er hatten das Poolhaus im Garten gebaut, um sicherzustellen, dass sie nicht durch Charlottes lautstarke junge Freunde, die dort untergebracht waren, und auch nicht durch die noch geräuschvolleren Partys gestört würden. Das hatte funktioniert, aber der Kraft von Klein Alberts Lungen waren weder die schalldichten Mauern noch die zusätzlichen als Lärmschutz angebrachten Wandbehänge gewachsen. Mit heftigem Herzklopfen streichelte Schmidt Sai, der an der Vordertreppe auf ihn gewartet hatte, und ging, begleitet von der Katze, über den Rasen. Gleich würde er das Baby wiedersehen, aber diesmal unglücklicherweise durch das Prisma von Charlottes Katastrophe. Die Tür zum Wohnbereich des Poolhauses stand offen. Er klopfte an den Rahmen und ging hinein. Carrie war in der Küche, stillte das Baby und rief Schmidt zu, er solle sich setzen. »Das ist vielleicht einer«, sagte sie, »dem schmeckt seine Milch und dem gefällt, woher sie kommt. Du musst den Kopf nicht wegdrehen, Schmidti, spinn doch nicht. Du hast meine Titten früher oft genug gesehen.« Das war wohl richtig. Sie hatte ihr Top und ihren BH ausgezogen, so dass sie ganz zu sehen waren. Sehnsucht überkam Schmidt, nicht nach ihrem Körper, nicht so, dass er erregt wurde, sondern ein sanftes Sehnen nach der Zeit, als sie zusammen gewesen waren, der glücklichen Zeit, die er jetzt ganz irrational, so einfach und unschuldig fand. »Was für ein guter Junge«, sagte er, »und was für eine gute Mami. Ich glaube, er ist gewachsen, seit ich ihn in der Klinik gesehen habe.« »Natürlich ist er gewachsen, du Spinner. Ein Vielfraß ist er. Hast du ihn dir einmal genau angesehen?« Sie nahm ihn von der einen Brust ab und hielt ihn beim Wechseln zur anderen hoch, so dass Schmidt sein Gesicht sah. »Wem sieht er ähnlich? Was meinst du?«
»Winston Churchill.«
»Rat nochmal.«
»George Washington.«
»Falsch. Denk an einen fabelhaften New Yorker Juristen.«
»Carrie, was sagst du da?«
»Genau das, was du denkst.« »Ich denke, ich werde gar nichts denken. Manchmal führt zu viel Denken ins Unheil.«
»Schmidti, nur wir und Albert Jr. sind hier. Wir können reden.«
»Ich glaube, ich muss mich hinsetzen«, sagte er. »Ich habe gerade eine lange Fahrt aus dem Norden hinter mir. Ist hier irgendwo Whisky oder Gin?« Sie zeigte auf das Alkoholschränkchen. Einen Bourbon, den er nicht kannte, traute er nicht. Deshalb mischte er sich einen Gin Tonic und sah sich suchend um, bis er ein paar Cracker fand. »Liebst du Jason?« fragte er. Sie lächelte ihn an und flüsterte, »Er ist mein Gott?« »Das wollte ich hören. Und Carrie, erinnerst du dich an unser Mittagessen in meinem Club, als du mir erzählt hast, du seist schwanger?«
»Das kann ich doch nicht vergessen. Das war gleich, nachdem wir in dein Büro gegangen sind und du mir $1,000,000 gegeben hast, weil ich mich nicht von Mike Mansour habe flachlegen lassen.«
»Genau. Und weißt du noch, wie du mir erklärt hast, dass ein Kind ein Kind ist und dass Jason solche Dinge nicht wichtig sind? Du hast so ungefähr gesagt, Jason weiß von dir und mir, aber es macht ihm nichts aus. Wenn das Baby nicht seins ist, dann ist es immer noch meins. Ich bin die Mutter und er ist der Stiefvater. Mann, hast du ein gutes Gedächtnis.«
»Und ob? Dafür danke ich dem Herrn jeden Tag. Wenn ich anfinge, meinen Verstand zu verlieren, das wäre das Letzte, aber ganz im Ernst. Wie ist Jason denn so mit dem kleinen Albert? Ganz verrückt ist er nach ihm. Ich hoffe, das ändert sich nie. Du weißt natürlich, dass es Wege gibt, mit Sicherheit herauszufinden, wer der Vater ist.« Sie nickte. »Sag mir, wenn du meinst, ich liege falsch. Ich glaube, wir sollten nicht versuchen, es herauszufinden. Wenn du Jason liebst, ist es am besten für dich und Albert und Jason, wenn der Kleine Jasons Sohn ist. Du darfst kein Wort zulassen, das dies in Zweifel zieht. Was meinst du dazu?«
»Du hast recht, denke ich. Und ich denke, ich habe recht, dich zu lieben. Schsch, sagte Schmidt. Ich liebe dich auch, aber jetzt wie ein Vater. Dann nimm das Baby, Paps, damit ich mich anziehen kann. Es war so lange her, seit er ein Baby gehalten hatte, dass er meinte, ganz vergessen zu haben, wie man es anstellte. Und dann fiel ihm wieder ein, dass man sich eine Windel über die Schulter legen und dafür sorgen musste, dass das Baby aufstieß. Es dauerte eine ganze Weile, bis Carrie wieder aus dem Bad kam, aber Albert schien nicht unzufrieden zu sein. »Schlafenszeit für ihn«, sagte sie. Die Wiege stand im Schlafzimmer. Sie schaukelte sie und Albert schlief sehr schnell ein. »Er ist ein liebes Baby«, sagte sie. »Das merke ich. Aber jetzt hör mal zu. Ein Kind ist ein Kind. Das meine ich auch. Genau wie Jason werde ich ihn lieben, weil er dein Kind ist. Und ich werde danach handeln. Ich denke dabei an Kindergarten, Schulen, Ferienlager, College und so weiter. Aber ich möchte es diskret machen. Seinetwegen und deinetwegen. Verstanden?« Sie nickte. »Wann kommt Jason nach Hause?« »Heute ist Freitag. Da ist viel zu tun in der Marina.« »Nicht vor 8. Brian kommt mit zum Essen. Du auch?« »Ich bin kaputt«, sagte Schmidt. »Eine Mahlzeit gib mir lieber ein anderes Mal. Aber vielleicht komme ich auf ein Glas herüber. Ruf mich an oder schick Brian, wenn es gut passt.« Der Lapislazuli-Schmetterling lag im Wandsafe in seinem Schlafzimmer. Charlotte würde den Schmuck niemals geben können, das wusste er. Der Händler, von dem er das Stück gekauft hatte, würde es wahrscheinlich zurücknehmen oder umtauschen. Welchen Grund würde er dafür angeben? Die Wahrheit? Das traute er sich nicht zu. Sagen, dass es der Dame, der es zugedacht war, nicht gefiel? Der Händler würde merken, dass er log. Alice, ihr konnte er den Schmetterling schenken. Auch das kam ihm falsch vor. Eine verrückte Symmetrie verlangte, dass Carrie ihn bekam. Er nahm das Schmuckstück aus dem Safe, um es zur Hand zu haben, wenn er später auf ein Glas ins Poolhaus hinüberwanderte. Er rechnete mit gut 3 Stunden Fahrzeit im Montagmorgenverkehr nach Hudson. Schlimmes ahnend machte er sich schon vor 9 Uhr auf den Weg. Er hatte gesagt, er werde gegen 12 im Krankenhaus eintreffen, also sollte er auch pünktlich sein. Der befürchtete Anruf Renatas war, wie vermutet, am Sonntagabend gekommen. Er hatte dem Drang widerstanden, den Hörer aufzulegen. »Schmitty«, erklärte sie, »dass du angeboten hast, nach Hudson zu fahren, ist sehr konstruktiv von dir.« Dann machte sie eine Pause und Schmidt fragte sich, ob sie ihm erklären werde, er brauche sich nicht nach Hudson zu bemühen, sie oder Myron oder John würden dort sein oder, warum nicht, die Großeltern oder Renatas schwuler Bruder. Schmidt erinnerte sich vage, dass der Mann Fotograf war. Wenn das stimmte, müsste seine Arbeitszeit flexibel sein, er konnte sich um seine Nichte kümmern. Aber nein, dies lag nicht in Dr. Rikers Absicht. Sie hatte vielleicht nur gewartet, dass er etwas sagte. »Ich hoffe, du wirst dich hüten, Charlottes Ansicht von deinen Handlungen und Intentionen anzuzweifeln. Es war vielleicht schmerzhaft für dich, ihrer Sicht der Dinge zuzuhören, und womöglich hat Charlotte in ihrer labilen Verfassung nicht in aller wünschenswerten Präzision formuliert, was sie erkannt hat. Aber du musst der Wahrheit ins Gesicht sehen. Die Erkenntnisse sind wertvoll. Dein eigenes emotionales Gleichgewicht wird von dieser Art der Einsicht profitieren. Das wäre wirklich eine ehrliche Selbstprüfung.« Warum war sie am Telefon? Warum nicht hier bei Schmidt im Zimmer? Sein emotionales Gleichgewicht. Nichts wäre förderlicher für sein emotionales Gleichgewicht, als Renate einen schweren Fausthieb ins Gesicht zu versetzen, ihr die Nase zu brechen oder ein paar dieser großen weißen Raffzähne auszuschlagen. Jedes Äquivalent, das die Umstände zuließen, wäre ihm auch recht. Sehr langsam, sehr deutlich. Höchst präzise artikuliert, sagte er, »Ich scheiße auf dich, Renata.« Anschließend legte er den Hörer auf, ganz vorsichtig. Er warf ihn nicht auf die Gabel. Er hatte nicht den mindesten Zweifel, dass Charlotte über diesen Schlagabtausch mit ihrer Schwiegermutter informiert war. Als er kam, sah sie ihn mit eisigem Blick an, gab eine einsilbige Antwort auf seine Frage, was sie gern zu Mittag essen wolle, und wandte sich wieder ihrem Buch zu. Er warf einen verstohlenen Blick auf den Umschlag. Stephen King, schlaflos. Er zuckte die Achseln, aß seine Mahlzeit in ihrer schweigsamen Gesellschaft, räumte den Abfall weg und ließ sich von der Oberschwester über Charlottes Fortschritte informieren. »Es geht ihr wunderbar«, hörte er. »Der Arzt werde während der Morgenvisite entscheiden, wann sie nach Hause könne. Vielleicht morgen, vielleicht auch erst Mittwoch. Um welche Zeit die Visite sei? Um 8 Uhr«, sagte man ihm. »Wenn er um 8:30 da sei, werde er den Arzt antreffen.« Als nächstes ging er zur Verwaltung und fragte nach Nachtschwestern. Ja, solche Pflegerinnen könnte man engagieren. Es reiche, wenn er am Morgen der Entlassung seiner Tochter eine anfordere. All das war gut. Was er aber im Moment mit sich anfangen sollte, war eine andere Frage. Er ging wieder in Charlottes Zimmer und fand sie schlafend. Er hatte sich ein Buch mitgebracht. »The Way We Live Now«. Es würde ihn garantiert fesseln. Später am Nachmittag kam die Zeit für Charlotte, im Korridor auf- und abzugehen. Die Schwester fragte Schmidt, ob er seine Tochter gern begleiten würde, aber bevor er antworten konnte, sagte Charlotte zu ihr, »Ich gehe lieber mit Ihnen.« Als sie wiederkamen, verließ er das Zimmer, solange die Schwester hinter der geschlossenen Tür mit Charlotte beschäftigt war, und kam zurück, als die Schwester gegangen war. »Ich weiß nicht, warum du hier bist«, sagte sie. »Du hast gesagt, es sei dir lieb. Du wolltest nicht allein sein. Das war davor«, unterbrach sie ihn. »Wovor?« »Bevor du mich beschimpft hast?« »Richtig«, erwiderte sie, »bevor ich dir die Wahrheit gesagt habe, die du nicht hören wolltest.« »Ich verstehe«, sagte Schmidt. Das sagte er nicht, weil sich ihm irgendeine Wahrheit gezeigt hätte, sondern weil er tief Luft holen wollte und Zeit dafür brauchte. »Wenn du mich lieber nicht um dich haben willst, werde ich dir, wenn du möchtest, eine private Tagesschwester besorgen, die bei dir bleiben kann, bis du nach Hause gehst. Ich kann wiederkommen und mich um deine Entlassung kümmern und dich nach Hause bringen. Übrigens wollte ich, wenn du nichts dagegen hast, eine Nachtschwester engagieren, die sich zu Hause um dich kümmert, zumindest bis zum Wochenende, bis John ja wohl zu dir kommt, oder auch länger, falls dir das lieber ist. Über die Kosten brauchst du dir übrigens keine Sorgen zu machen. Ich bezahle alles.« »Du kannst so viel bezahlen, wie du willst«, höhnte sie. »Das ist immer noch billiger, als das Richtige für den kleinen Myron zu tun. Yolanda kann mich hier abmelden. Vielleicht kannst du dich einfach um alle Rechnungen kümmern, die nicht von der Versicherung übernommen werden. Ich will, dass du endlich hier verschwindest.« Dass jemand so mit ihm sprach, war eine vollkommen neue Erfahrung für ihn. Er war nicht sicher, ob er je von einem Vater gehört hatte, den eine Tochter so gallebitter abgefertigt hatte. Spielte sie Goneril? Regan? Was kam wohl als nächstes? »Ich frage nach, ob das möglich ist«, antwortete er. Zum Glück war das Verwaltungsbüro nicht geschlossen. Ja, Charlotte Rikers Haushälterin konnte sie abholen, wenn sie entlassen wurde. Tag- und Nachtschwester waren verfügbar, die Kosten für das Privatzimmer und die Extraleistungen des Krankenhauses konnte er mit Kreditkarte begleichen. Die Krankenschwestern mussten jedoch mit Scheck bezahlt werden. Nach einigem Hin und Her wurde ein Blankoscheck zugunsten der Agentur für Pflegeschwestern akzeptiert. Schweren Schrittes ging er die Treppen zum 3. Stock hinauf. »Auf Wiedersehen, Charlotte. Ich habe alles geregelt und alles bezahlt, und jetzt beuge ich mich deinen Wünschen und gehe. Irgendwann, es ist noch gar nicht lange her, gut 3 Monate, hast du einen Waffenstillstand vorgeschlagen. Er ist gebrochen. Das macht mich unglücklich.« Sie gab keine Antwort. Eines war noch zu erledigen, bevor er in sein Auto stieg und die Rückfahrt nach Bridgehampton antrat. Er rief Myron Riker an. Diesmal erreichte nur den Anrufbeantworter. Die Nachricht, die er hinterließ, war nüchtern und detailliert. Falls noch etwas zu besprechen sei, es irgendwelche Fragen oder Komplikationen mit den Arrangements gebe, die er getroffen hatte, könne Myron ihn, solange er unterwegs sei, über sein Handy erreichen und später in Bridgehampton. Als er nach Hause kam, war es zu spät, um Alice noch anzurufen, aber vielleicht hätte er sie auch nicht angerufen, wenn er viel früher eingetroffen wäre. Er kam sich beschmutzt vor. Brian war in der Küche und fütterte Sai. Schmidt erklärte, die Lage habe sich geändert und er werde nicht nach New York fahren. Er werde sich selbst um Sai kümmern. Die Demütigung war wirklich extrem gewesen. Er konnte sich nicht einmal dazu aufraffen, über den Rasen zu dem kleinen Albert und seinen Eltern zu gehen. Er nahm Zuflucht zu einem Drink, wartete, bis die beruhigende Wirkung sich in seinem ganzen Körper ausbreitete und wählte dann Gil Blackmans Nummer. Wunder über Wunder, Gil nahm persönlich den Anruf an, nicht Elaine oder die chinesische Köchin. Noch ein Wunder, Gil hatte noch nicht zu Abend gegessen und nichts vor. Nichts sei ihm lieber als ein Dinner mit Schmidt bei O'Henrys. »Welchem Umstand verdanke ich mein Glück?« fragte Schmidt, als sie sich an den Tisch gesetzt hatten. »Wo ist Elaine?«
»Bei der Mumie. Der geht es nicht gut. Und Elaine macht sich plötzlich Sorgen, dass das Gold der Mumie einer Katzen- und Hundeklinik vermacht wird und nicht ihr. Daher dieser Anfall von töchterlicher Fürsorglichkeit.« »Ah, wie klug sie ist. Die Versuchung, jemanden zu enterben, kann groß sein.« »Du rennst offene Türen ein, Schmitti. Dass Napoleon die Erbrechte der Kinder in seinen Code geschrieben hat, war sein größtes Verbrechen.«
»Und warum bist du hier? Ist der scharlachrote Buchstabe jetzt eine Miniserie?«
»Leider ja. Nun frage ich mich, wie ich Diddy nach New York schaffen kann. Ich arbeite daran.«
»Gil«, sagte Schmidt, »ich habe dich unter einem Vorwand hierher gelockt. Ich hätte gern fröhlich mit dir gegessen und vielleicht wird daraus auch noch etwas, aber zuerst muss ich dir von Charlotte erzählen.« Er berichtete vom katastrophalen Versagen des Arztes in der Notaufnahme, der nicht in der Lage gewesen war, Charlottes Blutung zum Stillstand zu bringen, von der Curettage, die nichts genützt hatte, von der Hysterektomie. Körperkontakte zum Zeichen der Zuneigung waren selten zwischen Mr. Blackman und Schmidt. Aber diesmal stand er auf und umarmte Schmidt. Er setzte sich wieder und sagte, es ist inzwischen ganz normal, dass Ehepaare aus dem einen oder anderen Grund keine Kinder haben können. Sie stellen sich darauf ein. Charlotte und John sind jung. Geld ist kein Problem für sie. Wahrscheinlich werden sie adoptieren.
Du hast sicher recht, antwortete Schmidt. Danke. Aber das ist noch nicht alles.
Er hielt sich nicht an seinen Vorsatz. Wieder konnte er nicht anders. Er erzählte Gil, welche Szenen Charlotte gemacht und wie sie ihn beschimpft und verunglimpft hatte, ließ nur die Bemerkungen aus, die mit dem kleinen Albert zu tun hatten. Die Folgen für das Baby und für Carrie und ihre Ehe wären zu bedrohlich gewesen. Dieses Risiko konnte er nicht eingehen. Aber er schilderte die abscheulichen Gespräche mit John Riker und dessen Mutter. »Sie sind Monster«, sagte er, »gefährliche, bösartige Monster.« Mr. Blackman schwieg lange. Nachdem er sein Weinglas geleert und die Kellnerin durch ein Zeichen gebeten hatte, eine neue Flasche zu bringen, schüttelte er endlich den Kopf und sagte, »Ja, sie sind Monster, gefährliche Manipulierer. Und Charlotte ist schwächer, als ich gedacht hätte. Ich glaube, es wäre besser, wenn du sie so siehst, als eine Frau, die schwach und leicht zu beeinflussen ist. Wenn sie nicht so nach Rikers Pfeife tanzen würde, hätte sie gemerkt, dass niemand großzügiger mit seinem Geld umgeht als du. Sie würde auch sehen, dass ihr Ehemann eine doppelte Agenda hat. Er will an dein Geld kommen oder hohe Sicherheiten haben, dass es ihm wirklich zufließen wird, aber das reicht ihm nicht. Er hat auch das Bedürfnis, dich dazu zu zwingen, dass du es selbst hergibst. Das Geld allein ist nicht genug, er will dich demütigen.« »Natürlich hast du den Rikers in die Hände gespielt, mein armer Freund, als du ihnen deinen verborgenen Antisemitismus gezeigt hast.«
»Wie kannst du nur, Gil?« schrie Schmidt auf. »Ich kann, weil es wahr ist.«
Diese Worte erschütterten Schmidt. Er hörte darin ein deutliches Echo von Charlottes Vorwurf. »Hatten sie sich alle gegen ihn verbündet?« »Hast du vergessen, wie zuwider es dir war, dass der Jude John dein Schwiegersohn werden sollte?« fuhr Mr. Blackman fort. »Wenn du meinst, das sei nicht deutlich geworden, irrst du dich. John hat die Zeichen nicht übersehen. Weißt du noch, wie viel Theater du gemacht hast, bis du zu einem Thanksgiving-Essen in das Haus der Eltern gingst? Ich kann dir garantieren, dass sie das nicht vergessen haben. Und dies sind nur die beiden Beispiele, an die ich mich erinnere. Es muss andere gegeben haben, eine Art Leitmotiv.«
»Ich hatte meine Gründe, unglücklich darüber zu sein, dass John erst mit meiner Tochter zusammengelebt und sie dann geheiratet hat. Gründe, die nicht damit zusammenhingen, dass er Jude ist.
Unter anderem hatte ich gehofft, dass sie einfach einen besseren, feinfühligeren und vielseitigeren Mann fände. Wie albern das heute wirkt. Leider hat das, was danach passierte, mein Urteil über John bestätigt. Er hat sich schändlich betragen. Dass er unablässig versucht, mich zu reizen und zu demütigen, ist noch das Wenigste. Auf diese charmante Neigung hast du gerade selbst hingewiesen. Das ist alles richtig, aber du hast ihnen einen kleinen Zugang geöffnet, durch den sie ganze Laster gefahren haben, einen nach dem anderen. Vergiss nicht, was ich dir über Antisemitismus gesagt habe. Pass einfach auf, dass du nicht wieder darüber ins Straucheln kommst. Ich weiß, du bist harmlos und trägst das Herz am rechten Fleck, aber ich kenne dich schon fast mein ganzes Leben lang und du bist für mich wie ein Bruder. Diese Leute dagegen stilisieren dich nur zu gern als Bigott. Gib ihnen nicht noch mehr Munition. Lasse in Ruhe. Alle Rikers, auch Charlotte. Das Leben hält alle möglichen Überraschungen für uns bereit. Manche sind schlecht oder schlimmer und manche erfreulich. Vielleicht bringt eine davon eine Umkehr zu deinen Gunsten. Charlotte kann immer noch zurückkommen und anfangen, sich mehr oder weniger wie eine Tochter aufzuführen. »Du hast recht«, sagte Schmidt. »Was sollte ich auch sonst machen? Mir fällt nichts ein.« Nebenbei bemerkt, oder vielleicht wegen Ditti, ich denke daran, auf der Grundlage von Joe Cannings neuem Buch »Die Schlange« einen Spielfilm zu drehen. Hast du das Buch gelesen? Schmidt schüttelte den Kopf. »Das habe ich mir gedacht. Hier ist es. Ich habe es dir mitgebracht. Lies es bei Gelegenheit.« Am nächsten Morgen rief Schmidt Alice in ihrem Büro an. Er hatte ein beinahe physisches Bedürfnis, mit ihr zu sprechen. Es hielt ihn davon ab, sich auf die einfachsten Routinearbeiten zu konzentrieren. »Sie sei an ihrem Schreibtisch«, sagte man ihm in der Telefonzentrale. Einen Augenblick danach war sie am Apparat. »Alice«, sagte er, »diese traurige Angelegenheit in der Klinik hat sich stabilisiert. Charlotte wird morgen entlassen. Sie geht nach Hause. Ich möchte und muss dich sehen. Übermorgen kann ich in Paris sein. Ich kann das ganze Wochenende bis Montagmorgen bleiben. Wir können an einen schönen Ort auf dem Land fahren, wenn du gern außerhalb von Paris sein möchtest. Oder wenn es dir lieber wäre, können wir uns vielleicht anderswo treffen, in London oder Madrid. Ich muss den größten Teil der nächsten Woche im Büro sein. Wenn also dieses Wochenende für dich ungünstig ist, könnte ich am Wochenende danach kommen, um den 23. Bitte sag ja zu dem ein oder anderen Datum oder am besten zu beiden.« Schweigen. Sie sah wohl im Kalender ihres Notizbuchs nach. Als sie widersprach, erklärte sie ihm, es gebe so viele Komplikationen, sie könne gar nicht alle aufzählen. Einige hätten mit ihrem Vater zu tun, andere mit ihrer Arbeit, ob sie ihn zurückrufen könne. Um 1 Uhr seiner Zeit oder später, zum Beispiel um 6 Uhr abends. Sie gehe zum Essen aus, müsse aber vorher nach Hause, um sich umzuziehen. »Bitte um 1, sagte Schmidt, »ich darbe. Du fehlst mir sehr.« Als sie anrief, war es 2:30. Es sei etwas dazwischen gekommen, es tue ihr leid, aber weder das kommende Wochenende noch das danach seien frei. Wieder führte sie die Komplikationen an, alle möglichen Komplikationen, zu langweilig, um sie einzeln aufzuzählen. Aber danach stehe eine Geschäftsreise in die Vereinigten Staaten auf ihrem Plan. Ob etwas daraus würde, wisse sie allerdings noch nicht. »Wirklich«, rief Schmidt, »dann besuch mich. Schmidti«, sagte sie, »bei aller Liebe, versuch dich zu erinnern, wie hart Mary arbeiten musste, um sich in ihrem Beruf zu halten. Und sie hatte so viele Erfolge, so viel Einfluss. Ich muss mich bei jedem Schritt bewähren. Wenn es zu dieser Reise kommt, wird sie nur Arbeit sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich davon befreien kann. Aber wenn sich herausstellt, dass es geht, will ich es tun. Du bist jedenfalls da, oder?« »Das ist schrecklich«, dachte Schmidt. »Wenn ich noch auf dem College wäre und sie eine Radcliffe-Studentin, auf die ich es abgesehen habe, müsste ich mir sagen, die führt mich an der Nase herum. Aber wir sind erwachsen. Wir haben uns geliebt. Sie hat aufgeschrien, wenn sie zum Höhepunkt kam. Sie war so überschwänglich, ihr Gesicht so wild und voller Freude. Wie kann das sein?« »Alice«, sagte er, »ich bin von Tag zu Tag mehr überzeugt, dass das, was ich für dich empfinde, Liebe ist. Nicht kindische Schwärmerei, sondern die Liebe eines Mannes, eines erwachsenen Mannes, das Wahre. Ich habe eine schlimme Zeit hinter mir. Ich muss in deinen Armen sein. bitte finde ein paar Tage, was sage ich, einen einzigen Tag, an dem du mich sehen kannst und ich will zu dir kommen, wo immer du mich haben willst. Schmitti, bei aller Liebe, wiederholte sie, es ist nicht so einfach. Lass uns reden, aber nicht jetzt. Du wirst doch in der Gegend sein. Jetzt kann ich dir nur Küsse schicken, scheffelweise. Das ist alles, was ich tun kann.
Im Kühlschrank fand sich etwas Gruyère und ein Baguette vom letzten Wochenende. Er schlang beides heißhungrig hinunter, das Brot in der einen, den Käse in der anderen Hand. Immer noch nicht satt, fand er einen Zipfel ungarische Salami und aß auch ihn, ohne die Wurstpelle abzuziehen. Kaffee zu kochen war ihm zu mühsam. Er wusch sich Gesicht und Hände, putzte sich die Zähne und ging hinaus. Im Poolhaus war alles still, aber Carries kleines Cabrio stand in der Einfahrt. Sie war sicher zu Hause. »Darf ich reinkommen?« rief er leise, um das Baby nicht zu wecken. Genauso leise antwortete sie, »Ja.« Sie saß am Küchentisch vor der ausgebreiteten New York Times. »Hi«, sagte er, »wie geht's klein Albert?«
»Schläft«, flüsterte sie. »Wurde aber auch Zeit. Er hat mich ganz leer getrunken.« »Schlaues Kerlchen«, flüsterte Schmidt zurück. »Es ist so ein herrlicher Nachmittag. Möchtest du nicht kurz schwimmen gehen? Danach kannst du deine Einkäufe machen. Ich bleibe hier und passe auf meinen Namensvetter auf.«